Wir haben letztes Mal damit angefangen, uns zu beschäftigen mit einer christlichen Arbeitsmoral aufgrund des Textes im 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 6 bis 18, wo Paulus einen längeren Abschnitt beginnt, wo er die Thessalonicher, diese junge, unerfahrene Gemeinde, einmal mehr korrigieren muss. Es ist eine reife Gemeinde, es ist eine vorbildliche Gemeinde, aber es ist halt eben nicht eine fehlerlose Gemeinde. Sie haben Probleme, es gibt Schwierigkeiten und die muss Paulus ansprechen. Und seine Antworten, das haben wir schon oft gemerkt, gründen sich auf ein bestimmtes Vorverständnis. Dinge, die er ihnen bereits gelehrt hat. Und deshalb haben wir beim letzten Mal erst uns mal einen Überblick verschafft über die christliche Arbeitsmoral. Wer diesen ersten Teil nicht gehört hat, den bitte ich, sich das mal noch anzuhören, weil hier werde ich jetzt heute ein bisschen darauf aufbauen, auf dem, was ihr letztes Mal gehört habt. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, warum die Arbeit da ist, wozu hat uns Gott Arbeit gegeben. Weil die heutige Gesellschaft leidet unter einer großen Illusion. Die Leute um uns herum verstehen nicht, wozu man arbeitet. Wir sehen die Arbeit als ein notwendiges Übel, um vielleicht Geld zu verdienen und um sich als Mittel zum Zweck, um sich seinen Urlaub zu finanzieren oder seine Rente zu sichern. Der Traum von in Rente gehen und endlich nur noch nichts zu tun, beflügelt viele. Ja, ich habe neulich im Internet hier auf irgendeiner Webseite eine Definition oder eine Aussage gefunden über den deutschen Traum. Ja, hört euch das mal an. Hier heißt es, Zitat, die Mehrheit der Deutschen wünscht sich ein gesichertes Leben mit allen Netzen und Systemen und das milieuübergreifend. Noch siegt die maschinelle Vorstellung vom Leben von der eigenen Biografie. Alles perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist das Erbe der Vergangenheit. Alles unter Kontrolle, keine Überraschung, keine Störungen, keine Ausschläge. Immer schön eine Stufe nach der anderen nach oben. Hauptsache die Kohle stimmt und die Ruhe im Lande und das Rentenprojekt. Zitat Ende. Das ist wirklich das, worum es geht bei der Arbeit. Geht es nicht um mehr als nur mein Haus, mein Auto, mein Boot und unterm Strich zähle eigentlich nur ich? Ist das wirklich, darum geht es? Nein, natürlich nicht. Nicht, wenn wir die Bibel betrachten, nicht, wenn wir verstehen, was die Bibel dazu sagt. Es geht um viel, viel mehr. Wir haben uns letztes Mal eine biblische Arbeitsethik angeschaut, wie das aussieht, was die Bibel dazu sagt, zu diesem Thema. Wir haben gesehen, die Arbeit selber ist kein Fluch, so wie das heute viele sehen. Es ist eben kein notwendiges Übel. Es gab Arbeit schon, bevor es den Sündenfall gab. Es gab Arbeit im Garten Eden. Adam und Eva haben gearbeitet. Arbeit ist auch Gottes Plan für den Menschen. Wir können uns erinnern, das Sabbatgebot, am siebten Tag sollst du ruhen, das ist immer der Gedanke, der uns zuerst in den Sinn kommt, aber es heißt auch noch, 6 Tage sollst du arbeiten. Du sollst arbeiten, steht da. Das ist ein Gebot. Du sollst arbeiten. Es ist Gottes Plan für den Menschen, zu arbeiten. Er wurde zur Arbeit geschaffen, nicht zum Herumsitzen und nichts zu tun. Weil wie sein Schöpfer, und der Mensch gleicht seinem Schöpfer, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen, ist der Schöpfer auch ein arbeitender Gott, haben wir letztes Mal gesehen. Gott schuf, er arbeitete und arbeitet immer noch kreativ. Er leitet und führt, er ist involviert in der Weltgeschichte. Es ist nicht so, dass Gott sich selbst nach der Schöpfung einfach zurückgelehnt hat und nichts mehr tut. Das ist nicht so. Gott ist involviert in der Geschichte. Er arbeitet. Und deshalb ist der Mensch auch, wenn er nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, ein Arbeiter. Er ist da, um etwas zu tun. Und er will etwas tun. Er muss etwas tun, sonst geht er zugrunde. Und wir haben gesehen, Gott hat der Arbeit 3 Zwecke gegeben. Es gibt 3 Zwecke, die wir festgestellt haben, letztes Mal, als wir Kolosser 3 angeschaut haben. Der erste Zweck erfüllt die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zum Nächsten, indem ich mich selber versorge. Indem ich nicht anderen auf der Tasche liege. Das ist die Liebe zum Nächsten. Der zweite Zweck erfüllt die menschliche Würde der Ebenbildlichkeit. Das haben wir schon gesagt. Der Mensch ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Es verleiht dem Menschen Würde, wenn er arbeitet. Und gesehen, wenn wir uns vorstellen, stellen wir uns oft mit unserem Namen unseren Beruf vor. Es verleiht dem Menschen Sinn. Das Leben ist ohne Tätigkeit sinnlos, zwecklos und leer. Deshalb ist der dritte Zweck, aber man muss auch verstehen, der dritte Zweck ist die Anbetung Gottes. Das heißt, dass die Arbeit selber dient nicht nur zur Selbstversorgung oder es verleiht den Menschen nicht nur Würde, sondern wir müssen auch verstehen, dass ohne Gott, ohne die Perspektive auf Gott, die Arbeit keinen Sinn macht. Und deshalb ist der dritte Zweck die Anbetung. Die Anbetung. Haben wir auch gesehen. Wenn du an deinem Bürotisch sitzt, wenn du in deinem Betonmischer sitzt oder zu Hause arbeitest oder im Taxi oder wo auch immer, siehe das als ein Akt der Anbetung. Die Arbeit ist Anbetung. Es ist nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wir tun das zur Ehre Gottes, haben wir gesehen. Kolosser 3 macht das deutlich. Wir arbeiten konsequent, wir arbeiten ehrlich, wir arbeiten im Gehorsam, letztlich gegenüber unserem Herrn. Nicht nur gegen uns, über unserem Chef, den wir vielleicht haben, der vielleicht auch nicht immer so nett ist zu uns, der nicht immer genau das macht, wie wir uns das vorstellen. Aber wir arbeiten nicht für einen irdischen Chef in erster Linie, sondern für einen überirdischen Chef, für Gott selbst, für den Herrn. Und deshalb haben wir festgestellt letztes Mal, dass man Arbeit mit christlicher Motivation in jedem politischen System ausleben kann. Man kann im Kommunismus, im Sozialismus, in der Demokratie, wo auch immer wir uns befinden, wir können als christliche Arbeiter zur Ehre des Herrn arbeiten. Das können wir. Wir kriegen nicht immer gleich viel Geld, ich weiß. Es ist nicht immer gleich einfach in den verschiedenen Systemen. Aber wir können zur Ehre Gottes arbeiten. Das können wir trotzdem. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Arbeit. Das haben wir auch gesehen. Es gibt nicht diese Zweiklassengesellschaft, die leider durch das griechische Gedankengut in die Kirche hineingekommen ist, dass es eben geistliche Arbeit gibt, der Fromme, der Erstklass-Christ, der nur damit beschäftigt ist, die Bibel zu studieren und in den Sphären zu schweben und Denkarbeit zu machen. Und dann gibt es auch die Handwerker, die Primitiven, ja. Nee, das ist griechisches Gedankengut. Das hat nichts mit dem Christentum zu tun. In christlichem Gedankengut, in wahren, im biblischen, die biblische Arbeitsmoral zeigt uns, dass jede Arbeit, sofern sie legal ist und moralisch vertretbar, habe ich letztes Mal gesagt, ihr könnt nicht zur Ehre Gottes Drogen verkaufen, logischerweise, das geht nicht. Aber wenn sie legal ist und wenn sie biblisch, moralisch vertretbar ist, kann jede Arbeit Gott die Ehre geben. In jeder Arbeit könnt ihr Gott anbeten, egal was ihr tut. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber woher kommt denn diese Idee, dass die Arbeit ein Fluch ist? Nun, der Sündenfall hat schon etwas bewirkt, hat schon einen Einfluss gehabt auf die Arbeit. Die Arbeit selber wurde nicht etwas Schlechtes in sich selbst, aber sie wurde erschwert. Wir haben das letztes Mal gesehen. Sie wurde nicht an und für sich schlecht, aber sie wurde erschwert. Es wird anstrengend. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, heißt es. Es ist anstrengend. Es ist nicht mehr so einfach, so gemütlich, wie es wahrscheinlich im Garten Eden war. Ohne Anstrengung, kreativ, einfach erfüllend. Jetzt ist es anstrengend. Jetzt, der Boden gibt jetzt Dornen und Disteln und ich muss das Zeug ausreißen. Es ist anstrengend. Und auch heute noch ist es anstrengend. Obwohl wir die ganzen technischen Mittel haben, wir haben die Problematik nur verschoben. Wir haben sie nicht gelöst. Wir sind immer noch, wir arbeiten und es ist anstrengend und es ist ermüdend. Aber es ist trotzdem immer noch Gottes Plan für den Menschen. Es ist trotzdem immer noch richtig zu arbeiten. Wir können nicht sagen, ja, ich bin jetzt Christ und jetzt habe ich mit diesem Irdischen nichts mehr zu tun, jetzt brauche ich auch nichts mehr zu arbeiten, weil ich bin ja so geistlich. Und so in diese Richtung war wahrscheinlich auch ein bisschen die Problematik hier bei den Thessalonicher. Wir werden noch sehen. Und die Bibel verurteilt deshalb auch Faulheit. Sehr scharf. Als Sünde. Faulheit ist Sünde. Und genau das haben einige Thessalonicher nicht verstanden. Und deshalb muss Paulus sie hier ein zweites Mal bereits auf dieses Thema ansprechen. Er hat es schon einmal getan. Und wir können nochmal zurückgehen in den ersten Thessalonischer Brief, in Kapitel 4. Hier muss er dieses Thema bereits ansprechen. Also es war schon ein Thema, was sie auch schon im ersten Brief gehört haben. Und man geht natürlich auch davon aus, auch gemäß den Aussagen des Paulus, dass er sie auch darüber belehrt hat. Es heißt hier, über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben, Kapitel 4, Vers 9 ist das. Kapitel 4, Vers 9 im 1. Thessalonicher. Über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben. Das hatten sie. Sie hatten Bruderliebe. Sie waren eine vorbildliche Gemeinde, wie gesagt. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, Vers 10, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, jetzt kommt das aber, da fehlt noch was, dass ihr darin noch mehr zunehmt, dass ihr noch mehr liebt, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Die Idee hier ist ein geordnetes Leben, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Er sagte praktisch, wenn ihr wirklich so liebt, und wir haben das auch durchgearbeitet zusammen, ihr könnt euch an die Predigt erinnern, der standfeste oder der bodenfeste Glaube, das gehört dazu, dass wenn wir lieben, dass wir auch arbeiten, damit wir anderen nicht zur Last fallen. Paulus hat das schon erwähnt, aber offenbar reichte das nicht aus. Da gab es immer noch welche in den Thessalonischer Gemeinde, die unordentlich lebten, die nicht arbeiten wollten, aus welchem Grund auch immer. Weil man weiß den Hintergrund nicht ganz genau, man vermutet, dass das eine falsche Anwendung der Erwartung der Entrückung war. So im Sinne von, ja, wir brauchen jetzt nicht mehr zu arbeiten, wir müssen jetzt nur noch auf unseren Herrn warten, eben wir sind ja so geistlich jetzt, wir sind jetzt Errettete und diese Erde hier hat jetzt nichts mehr mit uns zu tun, wir sind jetzt in eine neue, wir gehören in ein neues Reich, in eine neue Sphäre der Existenz. Man kann sich richtig vorstellen, das sind Griechen, die kommen aus diesem Hintergrund der griechischen Philosophie und sagen dann, jetzt sitze ich mich noch auf einen Hügel und warte einfach, bis Christus kommt, ich brauche diese Arbeit da nicht mehr, muss ich nicht mehr machen. Hat eh keinen Sinn. Ich warte einfach, bis der Herr kommt. Und so waren die Christen in Thessalonich vielleicht auch frustriert, weil sie verfolgt wurden. Sie haben gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich will, dass der Herr kommt. Ich leide hier. Man kann sich leicht vorstellen, wie sich ich nenne das eine christliche No-Future-Einstellung. Ja, ihr kennt diese No-Future, diese Leute, die sagen, alles hat keinen Sinn, keine Zukunft, ja. Das kann man auch im christlichen Sinne machen. Man kann auch sagen, ja, es hat eh keinen Sinn, die Welt geht sowieso zugrunde, dann wird immer 2. Timotheus 3 wird dann zitiert, ja, es werden in den Zeiten schlimme Zeiten kommen. Dabei bezieht sich das eigentlich auf die christliche Kirche, auf den Abfall, nicht unbedingt auf die Welt. Aber die Welt, es wird immer schlimmer um uns herum, das hat alles keinen Sinn mehr und deshalb lasst uns einfach warten, bis der Herr kommt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Sie haben die Nase voll, kein Bock mehr. Warte nur noch, bis Christus mich abholt. Nun, das ist natürlich nicht die Idee, wie die Entrückungslehre angewendet werden sollte. Und das muss Paulus hier sehr deutlich machen. Auch dachten einige, dass sie bereits im Gericht waren. Das haben wir auch schon gesehen. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 2 heißt es, sie sollen nicht denken, dass sie schon im Tag des Herrn sind. Also eben auch hier, weil sie vielleicht verfolgt wurden, weil sie diesen Druck spürten, stellte sich eine Frustration ein. Sie hatten keine Lust mehr zu arbeiten. Nun, das ist natürlich eine falsche Anwendung dieser Lehre. Und wichtig hier für uns ist zu verstehen, ist, für uns jetzt persönlich, du magst einen noch so guten Grund haben, noch so gut, in Anführungsstrichen, nicht zu arbeiten. Weil die Thessalonicher hatten wirklich gute Gründe, könnte man sagen, menschlich gesehen. Sie wurden verfolgt, sie haben gelitten, sie haben diese Hoffnung gehabt, es ging ihnen schlecht. Sie wurden ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Die Juden verfolgten sie, die eigenen Landsleute verfolgten sie. Man hätte sagen können, hey, hat wirklich Grund dazu, frustriert zu sein und nicht mehr arbeiten zu mögen. Ich verstehe euch, ihr seid wirklich schlimm dran. Sagt Paulus nicht. Sagt nicht. Er sagt, hey, geht arbeiten. Das ist interessant. Manchmal denken wir so ein bisschen, ja, es hat da eine schlimme Situation, es ist halt schwierig. Ja, es ist schwierig, aber in der Kraft Gottes können wir das tun. Und Paulus traut das diesen Menschen hier auch zu und sagt, hey, hört auf, euch selber zu bemitleiden und geht gefälligst arbeiten. Arbeit, um sich selber zu versorgen und nicht anderen zur Last zu fallen, weil wir sonst das Gebot der Nächstenliebe brechen. Wir lieben den Nächsten nicht mehr, wenn wir ihm auf der Tasche sitzen, wenn er uns durchfüttern muss. Und deshalb merkt man hier jetzt deutlich in dieser Textstelle, dass Paulus einen schärferen Ton ansetzt. Ja, es ist nicht mehr so, ja, setzt eure Ehre darin. Er sagt auch, ich ermahne euch, aber das ist so die Auswirkung der Liebe im ersten Brief. Und jetzt sagt er, hey, jetzt droht er hier mit Gemeindezucht. Jetzt geht's hier darum, dass er sagt, hey, schließt diese Leute aus, kennzeichnet sie. Also er wird schärfer in seinem Ton und sagt, hey, wenn ihr nicht hört, dann müsst ihr die Rute spüren. Das geht nicht. Er kommt mit dem Drohfinger sozusagen und zeigt Konsequenzen auf, die Gemeinde, also die sich diese Faulpelze bewusst werden sollen. Konsequenzen. Was hat es für Konsequenzen, wenn ich so weiterlebe, wenn ich so weitermache, wenn ich so weiter als Faulpelz lebe? Und deshalb haben wir hier, letztes Mal sind wir stehen geblieben, haben wir gesagt, wir finden 6 Gründe, kein Faulpelz zu sein, diese Textstelle hier. 6 Gründe, kein Faulpelz zu sein. Lass uns diese Stelle jetzt nochmal zusammen lesen. 2. Thessalonicher 3, die Verse 6 bis 18, bis zum Ende des Briefes. Hier heißt es, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, dann kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als ein Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also hier sehen wir dieses Schlusswort, diese Schlussermahnung, und dann geht er direkt in den Abschluss des Briefes hinein. Und wir haben gesehen, diese sechs Gründe, wir haben letztes Mal den ersten angefangen, sechs Gründe, warum wir keine Faulpelze sein sollen. Das erste ist, ihm droht der Ausschluss. Das zweite, er verachtet Vorbilder, er ignoriert biblische Lehre, stiftet Unfrieden, muss sich schämen und findet keinen Frieden. Wir gehen jetzt einzeln durch, das war jetzt schnell, ich weiß. Wir gehen jetzt ganz langsam durch. Also wir haben angefangen letztes Mal mit dem ersten Punkt. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann droht ihm der Ausschluss. Damit haben wir letztes Mal angefangen, das ist Vers 6. Und in Vers 6 gebietet Paulus praktisch die Anwendung der Gemeindezucht auf diese Leute. Das ist vielleicht für manche von euch ein fremder Gedanke, aber wenn wir jetzt verstehen, dass Faulheit wirklich Sünde ist und dass wenn jemand kontinuierlich in dieser Sünde verharrt, beständig darin bleibt, dass ein Muster ist in seinem Leben, dann irgendeinmal wird er ermahnt unter vier Augen, da kommt ein Zeuge hinzu, dann wird es vor die Gemeinde gebracht und dann wird er ausgeschlossen. Das sind die vier Schritte der Gemeindezucht. Das zeigt uns einfach, dass es eine ernste Angelegenheit ist vor Gott. Wir müssen Faulheit sehr ernst nehmen in unserem Leben. Es ist eine Sünde. Genauso wie Lügen und Stehlen ist Faulheit eine Sünde. Wir sehen das, wir machen manchmal so diese menschlichen Unterschiede. Ja, das ist jetzt eine weniger schlimme Sünde, das ist eine schlimmere Sünde. Müssen wir vorsichtig sein damit. Wir rationalisieren gerne unsere eigenen Sünden. Ja, Undiszipliniertheit ist nicht so schlimm, ja, weil ich damit Probleme habe. Deshalb finde ich, es ist nicht so schlimm. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht selber hinters Licht führen damit. Und so kann es auch sein, dass wenn wir faul sind, dass wir vielleicht denken, naja, ich bin halt ein bisschen demotiviert. Ja, ich habe halt nicht so eine innere Motivation, ich habe eine Lernschwäche. Ja, nee, du musst einfach härter arbeiten. Du musst mehr ran an die Sachen. Und das ist vielleicht ein Problem, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, die uns eben die ganze Zeit betüdelt und wo wir eben auch nicht mehr unbedingt gleich auf der Straße leben, wenn wir keine Arbeit finden, das einfach egal ist und wir einfach machen können, was wir wollen und uns der Staat trotzdem durchfüttert. Aber das ist nicht richtig. Wir sollen arbeiten. Er lebt in Sünde und deshalb droht Paulus hier förmlich mit der Gemeindezucht in Vers 6. Also wenn jemand nicht arbeiten will, dann droht ihn der Ausschluss aus der Gemeinde. Das war der erste Grund, warum wir keine Faulpelze sein sollen. Jetzt kommt der zweite. Achtung. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann verachtet er gute Vorbilder. Das ist das zweite. Er verachtet gute Vorbilder. Schaut euch Verse 7 und bis 9 nochmal an. Ja, ist es, ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Nun, ihr wisst ja selbst, das betont wieder einmal diese Erfahrung, die die Thessalonicher machen durften, die haben das gesehen. Paulus war da und seine Missionskollegen, die haben das vorgelebt. Und das Nachahmen, mimeomai, von diesem Wort mimeteis, von mimikern, sie sollen das nachmachen. Sie sollen diesem Vorbild der geistlichen Väter, sie sollen das imitieren, ihren Lebensstil nachahmen. Das war das Ziel. Und wie war dieser Lebensstil? Nun, Paulus beschreibt ihn hier so: Wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen. Das heißt, unordentlich, attakteo, wieder dieses Wort, das wir auch schon als Adverb angetroffen haben, attaktos, das diesen unordentlichen Soldaten beschreibt, der aus der Reihe tanzt, der sich nicht einordnen will, der sich nicht richtig verhalten will oder der sich nicht so verhält, wie er sollte. So haben sie nicht gelebt. Und sie haben nicht umsonst Brot gegessen. Das ist ein symbolischer Hinweis darauf. Sie haben nicht einfach sich durchfüttern lassen. Sie haben nicht einfach umsonst, sie haben sich selbst versorgt. Auf Deutsch gesagt. Sie haben sich selbst versorgt. Mit Nahrung und womöglich auch mit Obdach. Weil wir wissen, Paulus hat gearbeitet. Und das sagt er hier gleich anschließend. Sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Hier seht ihr dieses Ziel, nicht zur Last zu fallen. Das Ziel, diese Menschen zu lieben, den Nächsten zu lieben, um ihnen nicht eine Last zu werden. Und dafür haben sie mit Mühe und Anstrengung, das erste betont die Müdigkeit und die Erschöpfung der schweren Arbeit und das zweite die Schwierigkeiten, die bei der Arbeit auf uns zukommen. Ja, einerseits werden wir körperlich müde, wenn wir arbeiten, und andererseits gibt es immer wieder Probleme, wenn wir arbeiten. Es gibt Hindernisse, es gibt Schwierigkeiten. Ja, mit Mitarbeitern oder mit Computern oder mit was weiß ich. Schwierigkeiten. Und mit Schweiß und Blut, könnte man sagen, mit Ach und Krach haben wir gearbeitet. Und das Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass sie nonstop gearbeitet haben und nicht geschlafen haben. Die Konstruktion zeigt ja einfach auch, wann immer wir mussten, wann immer es nötig war, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das Ziel war natürlich, wie gesagt, niemanden zur Last zu fallen. Paulus musste klarstellen, dass er eigentlich das Recht dazu gehabt hätte. Er sagte ja auch nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Er hätte die Freiheit dazu gehabt, wörtlich hier. Er hätte die Freiheit dazu gehabt, aber er wollte ein Vorbild sein, ein Tupos. Dieses Wort haben wir schon angetroffen in 1. Thessalonicher 1,7. Tupos ist von dem Prägen von Münzen eine Art Form oder Schablone. Ich wollte euch ein Modell sein, eine Schablone, ein Vorbild eben, damit ihr uns nachahmen könnt. Das war das Ziel. Sie sollten ihren geistlichen Vater imitieren, ihn nachahmen. Paulus hatte jedes Recht gehabt auf Bezahlung. Wir wissen, die Bibel lehrt ganz deutlich die Entlöhnung von Ältesten, von Pastoren, 1. Timotheus 5, Verse 17 bis 18. Und Paulus wurde auch von Gemeinden unterstützt, sehen wir im 2. Korinther 11, 8. Und in manchen Fällen aber verzichtete Paulus auf dieses Recht, weil er einfach ein Vorbild sein wollte. Wenn er eben in einer gewissen Gesellschaft war, wo er wahrscheinlich festgestellt hat, dass Faulheit ein Problem ist, dann ging er auch arbeiten, um von diesen Leuten nicht Geld zu nehmen. Weil wir wissen, wenn wir zurückschauen, 1. Thessalonicher 2 zum Beispiel, sehen wir, dass gerade dieser Vorwurf kam von den Gegnern des Paulus, dass er nur da war wegen dem Geld. Und Paulus sagte, Moment, ich habe gearbeitet für mein Geld. Ich habe von niemandem von euch Geld genommen oder Brot gegessen, wie er es ausdrückt. Ihr musstet mich nicht versorgen. Ich habe mich selbst versorgt. Oder ich habe andere Gemeinden beraubt, wie er das in 2. Korinther 11 ausdrückt. Andere haben mich unterstützt. Ich habe euch nicht ausgenutzt. Und genau so, wie ich unter euch war, so sollt ihr mich jetzt nachahmen, sagte Paulus. Nun, der Punkt hier ist klar. Wenn du als Christ nicht arbeiten willst, dann verachtest du genau diese Vorbilder. Diese Leute, die uns die harte Arbeit vorgelebt haben, die auch unter uns sind und die wir auch in der Schrift finden. Paulus hat bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet, so dass er sich selber versorgen konnte, auch im christlichen Dienst. Und wie gesagt, wir sehen hier keinen Unterschied zwischen geistlicher und weltlicher Arbeit. Er hat als Zeltmacher gearbeitet. Und Paulus schreibt auch über andere Mitarbeiter, zum Beispiel über einen Epaphroditus, dass er wegen des Werkes Christi bis zum Tod nahegekommen ist, auch im Dienst. Paulus selbst wissen, wie hart er gearbeitet hat. Von Jesus wissen wir, dass er hart gearbeitet hat als Zimmermann. Das war kein einfacher Job. Und ich weiß auch von Vorbildern, die unter uns sind. Ich weiß auch von jemandem hier bei uns in der Gemeinde, der hier angekommen ist, ich kann mich noch gut erinnern, und kaum etwas hatte, arbeitslos war oder arbeitssuchend und sich einfach durch harte Arbeit und jahrelange Treue hochgearbeitet hat und heute einen vernünftigen Job hat, mit der er seine Familie durchbringt. Und das ist für mich ein Beispiel, das ist für mich ein Vorbild. Einfach durch die Treue, durch die harte Arbeit wurde er belohnt. Und wenn jemand nicht arbeiten will, dann läuft er Gefahr, nicht nur ausgeschlossen zu werden, sondern einfach muss ich bewusst werden, hey, die Leute, die mir das vorgelebt haben, diese harte Arbeit, die verachte ich einfach. Das Beispiel trete ich einfach mit Füßen. Und letztlich trete ich das Beispiel meines eigenen Herrn mit den Füßen, weil er nämlich genauso gearbeitet hat. Also man verachtet Vorbilder. Erstens, man könnte ausgeschlossen werden. Zweitens, man verachtet Vorbilder. Drittens, wenn jemand nicht arbeiten will, dann ignoriert er biblische Lehre. Das ist der dritte Punkt. Man ignoriert schlichtweg die biblische Lehre über die Arbeit. Da heißt es in Vers 10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Paulus hat das Prinzip der Selbstversorgung nicht nur durch harte Arbeit vorgelebt, sondern er hat es auch wiederholt gelehrt. Ihr wurdet dementsprechend gelehrt. Geboten hier, das Verb steht im Imperfekt. Das bedeutet, es ist eine sich wiederholende Handlung. Paulus sagt eigentlich, wir haben euch immer und immer wieder geboten. Ständig haben wir euch darüber belehrt. Wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Es war offenbar auch da schon irgendwie ein Problem, wenn er das so erwähnen muss. Wir haben euch das immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Und ihr wisst, wie das ist manchmal, also bei den Kindern zum Beispiel, da muss man Dinge immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen. Und sie, ja, und genauso ähnlich scheint es hier gewesen zu sein bei Paulus. Der gesamte Bedingungssatz hier, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er nicht essen, geht von einer Realität aus. Das ist so. Wenn jemand nicht arbeiten will, und ich weiß, es ist so bei euch, ich weiß es, Paulus sagt, dann soll er nicht essen. Nicht will, das Nicht-Wollen hier ein Präsens, eine Form, die sagt, er macht es beständig, er macht es als Muster seines Lebens. Es ist nicht jemand, der vielleicht mal einen schlechten Tag hat und faul ist, sondern es ist jemand, der darin lebt. Er will einfach beständig nicht arbeiten, das prägt ihn, das charakterisiert ihn sozusagen. Es ist ein Muster. Und die Konsequenz dieses Verhaltens ist ganz einfach, er soll was? Nicht essen. Soll nicht essen. Das bedeutet, dass man faule Leute nicht durchfüttern soll. Man würde dann nur ihre Faulheit fördern und ihnen so überhaupt nicht helfen, diese Sünde zu lassen. Ihr seht jetzt, wie problematisch das heute teilweise ist mit unserem Sozialsystem. Ich weiß, es ist so, nicht alle sind faul, das sage ich nicht, habe nicht gesagt, aber es gibt viele, die das ausnutzen. Man gibt ihnen einfach Geld. Einmal mehr, wenn jemand dich auf der Straße anspricht, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ein Beispiel, sei nicht naiv, pass auf. Als Christen haben wir eine Verantwortung, nicht die Faulheit anderer Menschen zu fördern, genauso wie wir die Verantwortung haben, freigebig zu sein. Ich weiß, das ist eine schwierige Balance. Wie gesagt, ich habe den Leuten dann meistens Brötchen angeboten und einen Kaffee und gesagt, hey, und einfach zu gucken, ist er wirklich in Not oder, und dann, nee, ich will lieber ein Bier haben. Sage ich, okay, gut, das fördere ich nicht, sowas. Tut mir leid. Man stellt sich mal vor, man würde die, ich weiß nicht, wer diese Typen da manchmal sieht, hinten an dem Ritz-Center, da an der Ribnitzer Straße. Ich laufe da ständig hin und her und ich sehe die Leute. Ich habe auch solche Leute oft am Ostbahnhof gesehen und ich da mit meiner Taxi stand. Die stehen da den ganzen Tag rum. Die stehen den ganzen Tag rum, essen Döner, trinken Bier, futtern ihre Hunde und rauchen Zigaretten. Man weiß gar nicht, woher sie eigentlich das Geld dafür haben. Doch, man, wir wissen eigentlich, woher sie das Geld dafür haben, um all diese Dinge zu tun. Und jetzt stellt euch mal vor, man würde diesen Leuten einfach mal das Essen abstellen. Und sagen, okay, hör mal zu, du kriegst deinen Döner, wenn du hier die Ribnitzer Straße erstmal ganz sauber machst, vielleicht auch noch die Fenster bei Netto und Kaisers. Was denkt ihr, was dann passieren würde? Genau, die Ribnitzer Straße wäre noch nie so sauber gewesen. Und die Fenster bei Netto auch nicht. Genau, das würde passieren. Und das ist die Logik, die Paulus hier anwendet. Der Faule sagt dann zu sich, wenn ich nicht arbeite, dann kriege ich nichts zu essen. Boah, da würden einige Leute plötzlich wieder arbeiten. So simpel ist das. So einfach ist die Logik hier bei Paulus. Wenn jemand Hunger kriegt, dann wird er auch plötzlich willig zu arbeiten. Sprüche 16, 26 sagt uns genau das. Der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Wenn ich nur auf der faulen Haut liege, dann habe ich kein Recht zu essen. Und schon gar nicht anderen oder der Gemeinde auf dem Geldbeutel zu liegen. Deshalb, selbst wenn Leute hier reinkommen, ich kann mir auch das Beispiel erinnern, bei Grace Church haben sie es oft gemacht, wenn Bettler, da gibt's auch da im Sun Valley, da in Los Angeles, gibt's sehr viele Bettler, die kommen rein und dann kriegen sie so Foodpakete. Aber dann irgendwie so am zweiten, dritten Mal, wenn jemand so zwei, dreimal reinkommt, sagt Gott, putz mal die Fenster. Und dann, oh nee, nee. Und dann merkst du schon, ah, Moment, Moment. Bist du nicht mal bereit, die Fenster zu putzen für dein Essen? Ich meine, eben, wenn ich arbeiten will, der soll nicht essen. So können wir die Motive prüfen, ob die Leute wirklich bereit sind, etwas zu tun, alles zu tun, oder ob sie wirklich in Not sind oder eben nicht. Und wer sich Christ nennt und nicht arbeiten will, der ist noch viel schlimmer. Der ignoriert einfach die biblische Lehre, die Lehre der Apostel, die Lehre der Schrift, wie wir gesehen haben letztes Mal. Das, was Paulus hier gelehrt hat bei den Thessalonischern. Ich habe euch das immer und immer und immer wieder gesagt, sagt Paulus. Wenn du das tust, dann sollst du auch nicht essen. Hast du kein Recht, das Essen zu genießen, dass du nur erschnorst und zusammenschummelst, weil du ein Betrüger bist. Also es gibt 6 gute Gründe hier, kein Faulpelz zu sein. Einerseits, wir können ausgeschlossen werden, wir verachten Vorbilder, wir ignorieren biblische Lehre. Und jetzt viertens, wenn jemand nicht arbeiten will, dann stiftet er Unfrieden. Stiftet er Unfrieden. Guckt euch mal die Verse 11 bis 13 an jetzt. Hier heißt es, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist Vers 13. Nun, wir hören nämlich, Paulus, es erreicht ihn womöglich mündliche Berichte. Also es hat sich schon rumgesprochen. Ich meine, er war in Korinth zu der Zeit. Es ist nicht gerade um die Ecke. Das muss sich ausbreiten. Dass etliche von euch unordentlich, wiederum, ataktos, sie tanzen aus der Reihe, sie ordnen sich nicht ein, sie leben nicht so, wie sie leben sollten. Es entspricht nicht dem Lebensstil eines Christen. Sie sind wie Soldaten, die sich nicht einreihen wollen. Wir sehen, wir hören von diesem Verhalten unter euch. Und es ist ein Präsenspartizip hier, das ist beständig, es charakterisiert diese Leute. Ihr macht das die ganze Zeit. Diese Gruppe von Leuten hier, die sind wirklich Faulpelze, die hängen da nur rum in der Gemeinde. Und wir hören davon, hier bis runter nach Korinth. Das kann doch nicht sein. Dieses unordentliche Verhalten beschreibt Paulus so. Sie arbeiten nicht, das ist in Vers 11, sondern unnütze Dinge treiben. Und hier ist interessant, im Griechischen liegt hier ein Wortspiel vor. Eigentlich heißt es hier wörtlich, indem sie nicht arbeiten, sondern sich um das Arbeiten herumarbeiten. Ja? Also, peri ergasomai, sich herumarbeiten. Eigentlich sich drücken von der Arbeit. Prinzip. Das ist ein richtig interessantes Wortspiel hier. Man kann das Wort auch zum Beispiel als Wichtigtuer übersetzen, so wird es auch wieder gegeben. Es ist jemand, der sich einfach zu gut ist, um zu arbeiten, und er findet irgendwo eine Möglichkeit, sich zu drücken, herumzugehen, um die Arbeit zu vermeiden. Ich muss mich doch nicht mit primitiver Handarbeit abgeben hier, das ist ja mühselig, ich bin schlau, ich bin clever, ich mache irgendwie so, schwebe lieber in den Sphären der endlosen theologischen Diskussion, der Philosophie. Wie bereits erwähnt, das einfache Handwerk war unter den Griechen nicht gerade beliebt. Es könnte ein Einfluss gewesen sein, manche haben sich vielleicht übergeistlich gefühlt, zu wichtig. Nur auf den Herrn warten, wir sind ja so geistlich, wir warten jetzt auf den Herrn, ich mache nichts mehr anderes. Oder die Angst der Verfolgung, die Frustration, vielleicht wurde jemand gemobbt. Ich habe keine Lust mehr, für diesen Götzenanbeter zu arbeiten, wenn jemand einen ungläubigen Chef hatte. Ich bin doch ein Königskind, ich bin ein Kind Gottes, ich muss mir sowas nicht gefallen lassen. Was immer die Hintergründe waren, wir wissen es nicht ganz genau. Wir sehen nur, es gab offenbar Leute, die aus irgendeinem Grund irgendeine Ausrede suchten, um nur noch faul herumzuliegen. Sich um die Arbeit herumzuarbeiten, herumzudrücken. Aber Leute, das ist genau wichtig für uns, egal wie die Umstände sind, wir sollen immer arbeiten. Ich weiß, es gibt Leute, die krank sind, das habe ich letztes Mal auch gesagt, es gibt Leute, die wirklich verhindert sind und behindert sind, das weiß ich auch, aber wenn es irgendeine Möglichkeit gibt für uns, sollen wir ehrlicher Arbeit nachgehen. Es gibt nicht so viele Entschuldigungen, wie wir manchmal meinen. Deshalb ermahnt Paulus hier in Vers 12, solchen gebieten wir und ermahnen sie, also hier kommt jetzt doppelt gemoppelt, wir gebieten und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Also die Autorität des Herrn wird hier auch nochmal betont, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot essen oder ihr eigenes Brot verdienen sollen. Es ist einerseits ein Befehl hier, wir gebieten. Es ist keine Option. Es ist auch eine brüderliche Ermahnung, aber es ist schon eher schärfer hier. Im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, eigentlich wörtlich in unserem Herrn Jesus Christus, in seinem Sinne. Das ist das, was er will für euch. Das ist sein Wille, seine Autorität für dein Leben. Wie gesagt, diese Lehre ist nicht Paulus' Idee. Das hat er sich nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist das, was er vom Herrn hat. Das kommt mit dem Siegel der Autorität des Herrn. Und was sollen sie tun? Nun, hier kommt ein kleiner Crashkurs in biblischer Seelsorge. Sie sollen nicht nur die Faulheit ablegen, sondern sie sollen fleißige und stille Arbeit anziehen. Wir sehen das im Epheserbrief. Die alten Gewohnheiten des alten Menschen sollen wir ablegen. Die Faulheit, das dumme Gerede, die anderen Sünden, die uns belasten. Und wir sollen dann aber nicht einfach aufhören zu lügen, sondern wir sollen die Wahrheit sagen. Wir müssen die schlechte Gewohnheit durch eine gute ersetzen. Und genauso ist es hier, sie sollen nicht mehr faul sein, sondern sie sollen wörtlich in Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Die Stille hier ist wieder im Sinne von einem Zustand ohne Ablenkung, ein Zustand der Ruhe. Es ist nicht unbedingt still. Ja, wenn ihr mit einer Motorsäge arbeitet, dann ist es nicht so still sein. Aber es kann trotzdem stille Arbeit sein im biblischen Sinne. Weil ihr geht ruhig und geordnet einer normalen Tätigkeit nach. Das ist die Idee hier dieses Worts. Ein stilles Leben zu führen, haben wir schon in 1. Thessalonicher 4,11 angetroffen. Es beschreibt eine Ruhe in Gedanken im Sinne von einem Leben ohne Ablenkungen, ohne hektische, ohne Durcheinander, ohne Unordnung eben. Dieses unordentliche Leben, dieses geht nicht normal zur Arbeit und kommt abends wieder nach Hause sozusagen. Es bedeutet einfach, einer normalen Beschäftigung nachzugehen. Eben nicht so wie die Leute, die nichts zu tun haben und dann letztlich nur auf dumme Gedanken kommen, weil sie den ganzen Tag irgendwo herumhängen und nichts tun. Das eigene Brot essen sollen sie, wieder den eigenen Lebensunterhalt verdienen. Das Brot, vor allem auch im Gedanken der Hebräer, war auch ein Symbol für Nahrung allgemein. Und man redet immer vom Brot, aber das ist das Grundnahrungsmittel auch zur damaligen Zeit. Deshalb ist es einfach das eigene Brot verdienen, ist einfach die eigene Versorgung verdienen. Sich für sich selbst sorgen. Und schließlich, wenn ihr jetzt nochmal guckt, hier in Vers 13, wendet sich dann Paulus an die Gesamtheit der Geschwister in Thessalonich. Hier heißt es, ihr aber, Brüder, das ist ein Wechsel, jetzt spricht er eine andere Gruppe an. Er sagt erstmal, hey, wir ermahnen diese Faulpelze, diese faulen Leute, und jetzt, ihr aber, Brüder, was sagt er zu ihnen hier? Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Nun, müde werden, dieses Wort bedeutet so viel wie die Motivation verlieren. Frustriert sein, ein gewünschtes Muster des Verhaltens oder einer Aktivität nicht mehr fortzuführen, aufgeben. Ja, ich kann einfach nicht mehr. Ich verliere die Nerven, es geht einfach nicht. Ich komme nicht mehr, ich verliere meine Motivation. Müde werden, Gutes zu tun. Sie werden müde, Gutes zu tun. Nun, man könnte das allgemein gesehen, allgemein anwenden, aber ich denke hier in diesem Kontext bezieht es sich vor allem auch auf die Versorgung der Bedürftigen. Ihr müsst verstehen, wenn es Leute gibt, die faul sind in der Gemeinde, die einfach nur ausnutzen und auf der Tasche sitzen, dann gibt es immer noch welche unter ihnen, die bedürftig sein könnten oder sind. Und die freigebigen, gläubigen Brüder, die werden dann frustriert und geben dann niemandem mehr was plötzlich. Und so wird in der Gemeinde Unfrieden gestiftet. Die einen denken über die anderen, wenn wirklich ein Bedürftiger zu mir kommt, dann denkt er plötzlich, na, du Faulpelz. Dabei hat er wirklich Mühe und hat ist wirklich bedürftig. Und deshalb sagt Paulus, hört nicht auf, euch korrekt zu verhalten. Auch wenn euch diese Faulpelze vielleicht auf den Zeiger gehen, hört nicht auf, euch korrekt zu verhalten, Gutes zu tun. Das waren diese Leute, die ausgenutzt, die Güte, die Nächstenliebe der reifen Geschwister ausgenutzt haben. Die haben vielleicht gedacht, oh, wir schuften uns hier ab und die sitzen nur rum und warten auf die Entrückung. Ja? Oh, die reden hier ständig über die Entrückung und machen nichts. Die würden auch irgendwann mal arbeiten gehen, damit wir ihnen nicht ständig Geld geben müssen. So kann man sich das richtig vorstellen. Und dann seht ihr auch schon, wie sich der Unfrieden hier breit machen kann. Sehr schnell. Die einen nerven sich über die anderen, weil sie nichts tun. Die anderen denken über die arbeiten, ja, die sind nicht geistlich genug, die haben noch nicht verstanden, dass wir eigentlich auf die Entrückung warten sollten. Und so geht's hin und her. Und es entwickelt sich Unfrieden. Und so ist es auch in der Welt. Ich habe neulich da hinten auch bei der Ribnitzer Straße, um dieses Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen, von den Leuten, die da rumstehen und einige betteln da auch, habe ich ein interessantes Schild gesehen bei der Volksbank. Und ich möchte euch das mal kurz vorlesen, was da drauf steht. Ich fand es wirklich spannend. Es steht, Bürger von Hohenschönhausen, den Leuten, die sich hier rumdrücken, geht es sehr gut. Sie bewohnen eine vollsanierte Wohnung mit 6 Meter Balkon in unserem Kiez, geschenkt. Voller Sozialhilfesatz, geschenkt. Wille zur Arbeit, geschenkt. Almosen von euch für ihre Sucht, geschenkt. Nun sage, denen geht's schlecht. Das Interessante an der Aussage ist, man sieht deutlich, da ist jemand sauer. Da ist jemand wütend oder verärgert über die Leute, die die Gutmütigkeit anderer ausnutzen, um sich Drogen zu kaufen oder ihre Süchte zu befriedigen, weil sie eigentlich versorgt sind, weil sie das eigentlich nicht nötig hätten. Eben einen 6-Meter-Balkon haben, eine vollsanierte Wohnung, in einer Platte wohnen und ein Obdach haben und es eigentlich nicht nötig haben, hier auf der Straße zu sitzen und zu betteln. Es macht Leute ärgerlich. Faule Leute, nichts nutze, die nur rumsitzen, werden anderen zum Ärgernis. Und genau so ist es auch in der Gemeinde. Es ist nicht anders. Genauso sogar noch mehr ist es in der Gemeinde der Fall. Ich meine, von jemandem, der sich Christ nennt, erwartet man ja auch noch ein bisschen mehr. Ich kann die Leute verstehen. Die weltlichen Leute, die sagen, ah, es hat da keinen Sinn und ich mag eigentlich gar nicht arbeiten, ich habe keinen Bock, logisch, keine Hoffnung, da ist nichts, was kommt. Ich muss aus diesem Leben noch rausholen, was ich kann. Aber das ist nicht unsere Gesinnung als Gläubige. Hoffentlich. Und diese Leute werden dann, die nichts tun, die werden zu Unruhestifter in der Gemeinde. Die werden auch zu Kritikern und Wichtigtuern, die am Rande zusehen und kritisieren. Das ist mir oft aufgefallen, die Leute, die am meisten kritisieren, das sind eigentlich die, die nichts tun. Ja, die haben Zeit, um ständig zu kritisieren. Andere haben gar keine Zeit, weil die sind beschäftigt. Und das ist interessant zu sehen, auch in der Gemeinde. Und wenn euch in der Welt niemand als Arbeiter haben will, dann kommt bitte nicht in die Gemeinde. Weil hier gibt es noch viel mehr Arbeit als draußen in der Welt. Viel mehr Arbeit gibt es hier für uns. Und diese Leute denken, sie seien etwas Besonderes. Sie kommen sich meistens auch noch so fromm und geistlich vor. Ich kannte mal jemanden, das ist auch aus meiner Vergangenheit, der beständig arbeitslos war, weil bei jeder Tätigkeit hat er ein schlechtes Gewissen. Ja, er hat ja irgendwie eine Organisation oder eine Firma, die arbeitet über 3 Ecken für eine andere Firma, die etwas Unmoralisches unterstützt, da kann ich nicht arbeiten. Oder dieser Chef macht Yoga und Meditation, ja, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da kann ich nicht arbeiten. So wirst du natürlich nie eine Arbeit finden, wenn du so denkst. Also wir müssen vorsichtig sein, nicht überfromm zu sein, uns nicht zu wichtig zu sein und einfach eine normale Tätigkeit zu finden, mit der wir uns versorgen können. Und deshalb werden Leute, die nicht arbeiten wollen, zu Unruhestiftern in der Gemeinde. Wir wollen keine Unruhestifter sein. Und das ist der 4. Grund, warum wir keine Faulpelze sein wollen. Wir wollen nicht Unruhestifter sein in der Gemeinde. Wir wollen nicht die Freigebigkeit unserer Geschwister ausnutzen. Wir wollen ihnen nicht auf den Zeiger gehen und sie demotivieren, dass sie nicht mehr Gutes tun wollen, dass sie nicht mehr freigebig bleiben. Weil sie denken, ja, die nutzen mich alle nur aus, also ich höre auf, ich gebe kein Geld mehr. Das ist schade, das ist traurig. Es ist auch nicht richtig von diesen Geschwistern das zu tun. Wohlverstanden, Paulus ermahnt sie ja hier auch. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Aber wir müssen es verhindern, dass diese Unruhe kommt. Das soll nicht so sein in der Gemeinde. Deshalb, wie gesagt, 6 Gründe. Es könnte uns der Ausschluss drohen. Wir verachten Vorbilder, wir ignorieren biblische Lehre, wir werden zu Unruhestiftern. Und 5. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann muss er sich schämen. Dann muss er sich schämen. Vers 14 bis 15. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, dann kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Nun, wie gesagt, Paulus kommt wieder zum Thema der Gemeindezucht zurück. Er sagt hier, wenn ihr unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, das ist wie gesagt der 2. Thessalonische Brief, das ist das 2. Mal, dass er hier schon schreibt jetzt. Und deshalb müssen jetzt drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, ihr den kennzeichnet. Kennzeichnen, nehmt besondere Kenntnis von ihm. Merkt euch den. Schreibt ihn euch auf eine Liste. Das ist das Wort, das ist die Bedeutung, wofür dieses Wort verwendet wird. Merkt euch ihn, um euch dann nicht mehr mit ihm durcheinander zu mischen, wörtlich, um nicht mehr mit ihm innigen Umgang zu haben. Also auch hier ein Hinweis auf den Ausschluss von der Gemeinde, die innige Gemeinschaft in der Gemeinde, die Teilnahme am Mahl und an all diesen Dingen, davon soll er ausgeschlossen werden. 1. Korinther 5, 11 nimmt dasselbe Wort, es sagt hier, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt, dass ihr dieses Wort keinen Umgang haben sollen mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein unzüchtiger, habsüchtiger Götzendiener und so weiter ist, also in Sünde lebt. Er spricht vom Ausschluss. Diese Person wird aus dem schützenden Umfeld der Gemeinde entfernt. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Leute haben sich sozial sowieso schon ausgegrenzt, indem sie sich bekehrt haben zu Christus. Sie haben sich ausgegrenzt von den Juden, wenn sie Juden waren. Sie haben sich ausgegrenzt von den heidnischen Religionen, von den ganzen Philosophien, von den griechischen Göttern. Und jetzt sitzen sie da und werden auch noch von der Gemeinde ausgegrenzt. Das bringt sie in eine total prekäre Lage. Sehr schwierige Lage. Völlig abgeschnitten von jeglicher Gemeinschaft. Und das Ziel ist, dass sie in sich kehren und Buße tun. Das ist dieses Wort hier, damit er sich schämen muss. Entrepos, sich zu sich selbst drehen, in Scham und Schande sich abwenden, damit man zur Buße findet. Das ist das Ziel. Es soll zur Buße führen. Und man soll ihn deshalb nicht für einen Feind halten, sondern vielmehr ihn als einen Bruder zurechtweisen. Ihr seht, es soll alles, es soll nicht... Soll nicht in einem Geist der Härte getan werden, ja, hier, geh raus, ja, so. Sondern wir sollen ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen und sagen, hey, Bruder, so geht das nicht. Du musst jetzt erstmal die Gemeinde verlassen, du kannst nicht weiter als ein Faulpelz leben, so. Es geht nicht, du musst dir eine Arbeit suchen. Und wenn du Buße tust, dann kommst du wieder. Weist ihn zurecht, ruft ihm das ins Gedächtnis, wörtlich. Der Punkt ist ähnlich wie beim ersten, nur hier wird die zusätzlich damit verbundene Schande auch noch betont. Faulpelze sollen sich bewusst sein, dass sie sozusagen ein schlechtes Image aufbauen, einen schlechten Ruf. Sprüche 10, 26 haben wir auch schon gehört, wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, welche ihn senden, er kriegt einen schlechten Ruf. Oh, pass auf mit dem. Der ist faul, auf den kann man sich nicht verlassen. Wenn du ihm einen Auftrag gibst, dann musst du dann ein halbes Jahr warten, bis das endlich mal gemacht wird. Und dann musst du ihm wieder in den Hintern treten und dann geht's vielleicht. Und dann hast du so einen Ruf. Und das, hoffentlich, beschämt mich das, wenn ich so einen Ruf habe. Und es führt mich zur Buße. Man kann sich auf den Faul nicht verlassen, er muss gekennzeichnet werden. Er wird gekennzeichnet. Stellt euch das mal vor, er wird gekennzeichnet. Das, der. Hier, Stempel auf dem Kopf, faul. Ja? Kennzeichnet, das ist die Idee dieses Wortes. Gekennzeichnet und ausgeschlossen. Bis er zur Buße kommt, bis er kommt und sagt, hier ist mein Arbeitsvertrag, ich arbeite wieder. Ah, oh, schön, okay. Hast Buße getan. Konkrete Buße, ja. Die Frage ist, willst du so etwas? Will ich so etwas? Natürlich nicht. Das soll mich motivieren. Wenn ich diesen Text lese, denke ich, oh nee, das will ich nicht. Ich möchte dem Herrn dienen, ich möchte auch nicht als solcher gelten, als Faulpelz. Also es droht ihm der Ausschluss, er verachtet Vorbilder, er ignoriert biblische Lehre, er stiftet Unfrieden, geht anderen auf den Wecker sozusagen und wird auch noch gekennzeichnet, muss sich dann auch noch schämen, er kriegt diesen Ruf. Und jetzt kommt noch etwas hinzu hier, das ist der sechste Punkt. Paulus schließt nun seinen Brief ab, aber das Interessante ist, es lässt sich hier in diesem Kontext wunderbar auch auf die faulen Gemeindeglieder anwenden. Der sechste Punkt ist schlichtweg, wenn jemand nicht arbeiten will, dann findet er keinen Frieden. Dann findet er keinen Frieden. Hier in Vers 16 bis 18, wie gesagt, der Schlussgruß des Paulus. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Wir sehen hier diese Friede, das ist ein wichtiges Konzept in der Bibel. Einerseits gibt es den objektiven Frieden, das heißt den Frieden, den wir haben, wenn wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. In Römer 5,1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber, und das scheint hier eher im Blickfeld zu sein, es geht hier eher auch um den Frieden, den wir erleben. Auf alle Zeit und alle Weise. Der Friede, der durch Jesus Christus selber kommt, sozusagen durch eine bereinigte Beziehung mit Jesus Christus. Ein innerer Friede, eine Ruhe. Unabhängig von Umständen und Zeit, weil ich auf den Herrn vertraue, weil meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, weil ich nicht in Sünde lebe. Ein Kommentator fasst das sehr gut zusammen. Er sagt, es ist die tiefe, beständige Gewissheit, dass alles gut ist zwischen der Seele und Gott, wegen seiner liebenden, souveränen Kontrolle in beidem, in Zeit und Ewigkeit. Es ist eine innere Gewissheit, eine bereinigte Beziehung zu Gott zu haben. Und Paulus fährt dann fort, der Herr sei mit euch allen, die stärkende und bewahrende Gegenwart des Herrn sei mit ihnen. Sie brauchten das in dieser Situation, um das zu auszuhalten. Sie waren ja auch unter der Verfolgung. Und dann heißt es, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Paulus benutzte wohl einen Sekretär, das war damals üblich in der damaligen Zeit, einen sogenannten Amanuensis, einen Sekretär zu benutzen, der das alles schreiben würde. Und am Schluss wurde Paulus mit seiner eigenen Handschrift schreiben, um zu bestätigen, dass der Brief wirklich von ihm ist. Wir haben gesehen im Kapitel 2, es gab ja schon bereits falsche, also Briefe, Fälschungen von seinen Briefen, die im Umlauf waren, die Leute verwehrten. Und dann letztlich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Gnade, das ist unverdiente Gunst. Macht ihn einfach nochmal bewusst. Alles, was ihr habt, und das wünsche ich euch, dass Gottes Gnade mit euch ist, dass ihr diese Dinge in Ordnung bringt. Und dass diese faulen Leute natürlich Buße tun. Es ist interessant zu sehen, dass, wie gesagt, die Betonung in diesem Abschluss hier auf diesem inneren Frieden liegt. Diesen persönlichen Frieden, den der Herr gibt. Diese Gewissheit, dass alles zwischen mir und Gott in Ordnung ist. Dieser Frieden kann gestört werden, insbesondere durch Sünde. Dann wird uns das schlechte Gewissen quälen. Der Heilige Geist wird es nicht einfach zulassen, dass du als Kind Gottes beständig in Sünde lebst. Das wird er nicht zulassen. Er wird kommen und er wird dich züchtigen. Er wird dir ein schlechtes Gewissen geben. Es wird dich belasten, bis du nicht mehr kannst und Buße tun musst. Und deshalb, wenn jemand nicht Buße tut und beständig in Sünde lebt, hinterher müssen wir davon ausgehen, dass er gar nicht gläubig ist, dass er gar kein Christ ist. Weil sonst hätte er diesen Geist in sich, der ständig ihm sein Gewissen überführt und sagt, hey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht so leben. Das ist nicht richtig vor Gott. Du hältst das gar nicht aus, so zu leben, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. Du kannst das nicht über längere Zeit so machen, so leben. Das geht nicht. Und Paulus hat sicherlich mit seinem Friedenswunsch hier auch allgemein die Gemeinde im Bild und er weiß, sie sind unter Verfolgung. Aber ich denke, wie gesagt, dieser Schlusssegen lässt sich sehr gut auch gerade auf die faulen Leute anwenden. Die Anwendung ist hier bestimmt auch drin. Der Geist wird so lange dich überführen, bis du Buße tust und die Sache wieder in Ordnung bringst und arbeiten gehst. Nun, ich muss dir vielleicht noch ergänzen, wenn ich von Arbeit spreche, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es spielt keine Rolle, welche Tätigkeiten wir tun. Wenn ich von Arbeit spreche, dann meine ich zum Beispiel auch die Hausfrau. Die Hausfrau ist auch ein Beruf. Das ist nicht so, dass die Hausfrau, klar, ihr könnt als Hausfrau natürlich zu Hause sitzen und nichts tun, das kann man auch. Aber ihr könnt immer nur Soap-Operas gucken und solche Sachen. Aber ihr könnt diese Prinzipien der Arbeitsmoral auch zu Hause umsetzen. Ich will nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, ich muss jetzt meine Kinder in die Kita geben und arbeiten gehen, weil der Pastor hat ja gesagt, ich muss arbeiten. Nee. Hausfrau, Mutter sein, eure Priorität, wenn ihr Kinder habt, Mütter seid und zu Hause seid, dann ist das eure Priorität, eure Kinder. Und dann arbeitet ihr auch zu Hause, das ist auch Arbeit. Ich weiß, unsere heutige Gesellschaft sieht das nicht mehr so, aber die Bibel nicht. Die Bibel misst der Mutter eine sehr, sehr wichtige, zentrale Rolle zu. Das möchte ich einfach hier nur als Ergänzung sagen, nicht, dass einige von uns das falsch verstehen. Fleiß, Arbeit, Treue, konsequent sein, nach Vorzüglichkeit streben, können wir überall ausleben. Im Gemeindeleben, in der Arbeitswelt, zu Hause. Diese Prinzipien gelten überall, weil vor Gott gibt es keinen Unterschied in der Würde. Er sagt nicht, ja, der Straßenbauer oder die Hausfrau oder die sind weniger. Nee, jede Arbeit ist würdevoll. Solange wir unserer Arbeit still nachkommen, unsere Funktion erfüllen und anderen nicht zur Last fallen. Das ist das Ziel. Und das ist auch das Ziel, was Paulus hier verfolgt mit diesem Text. Und dann wirst du auch inneren Frieden haben, wenn du weißt, mein Leben ist in Ordnung. Mein Leben ist in Ordnung. Gott hat, gib mir diesen Frieden, dieses Gewissen, dieses reine Gewissen. Wie gesagt, wir haben hier 6 Gründe, warum wir nicht Faulpelze sein wollen. Uns könnte der Ausschluss drohen. Faulheit ist Sünde. Wir verachten Vorbilder, die um uns herum sind oder auch in der Bibel. Wir ignorieren die biblische Lehre schlichtweg, wenn wir das tun. Wenn ich arbeiten will, soll ich essen, heißt es. Wir stiften Unfrieden, faule Leute gehen anderen auf den Wecker, sie liegen anderen auf den Nerv. Es gibt Ärgernisse, es gibt Unfrieden in der Gemeinde deshalb. Und man muss sich schlichtweg schämen, wenn man das tut, vor allem als Christ, vor allem als Gläubiger, wo man auch ein Zeugnis sein will nach draußen. Und man findet, wie gesagt, keinen Frieden. Das Gewissen wird dich quälen, bis du einer sinnvollen Tätigkeit nachgehst. Lasst uns einfach dafür beten, dass wir ein Leben in stiller Arbeit führen, dass wir das zur Ehre des Herrn tun, dass das unsere Motivation ist, nicht, dass wir für den Chef arbeiten oder für die Menschen, sondern dass wir für den Herrn arbeiten. Und das fleißig, das mit guter Qualität, nach Vorzüglichkeit strebend und all diese Dinge zu tun, die uns das Wort Gottes sagt. Lasst uns noch gemeinsam beten. Großer Gott, wir sind so dankbar für diese Aufforderung des Paulus. Wir sind so dankbar, dass du uns das überliefert hast, diese Situation auch da in der Gemeinde in Thessalonich. Und wie sehen wir auch in unserer Gesellschaft, wie das ein Problem ist in der heutigen Zeit, wie Menschen nicht arbeiten wollen, wie sie als Traumjob Hartz IV haben und sagen, sie wollen möglichst wenig arbeiten und viel Geld haben. Herr, lass uns nicht so sein. Hilf uns, das nicht auszunutzen, diejenigen unter uns, die vielleicht davon profitieren und Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, dass wir das nicht ausnutzen, sondern dass wir wirklich fleißig sind, dass wir zu deiner Ehre arbeiten, dass wir auch hart arbeiten und dass wir das tun, nicht weil wir in erster Linie den Menschen gefallen wollen, sondern weil wir dir gefallen wollen, weil du ein Gott bist, der arbeitet, der die Arbeit geschaffen hat und dessen Plan für den Menschen auch die Arbeit ist. Danke für diese Güte, Herr. Danke, dass wir Arbeit haben, dass wir uns damit selber versorgen können, dass du uns diese Möglichkeit gibst und dass wir noch in einem Land sind, wo man sich auch Arbeit suchen kann, auch wenn es schwieriger wird. Aber trotzdem sind die Möglichkeiten da für den, der arbeiten will. Und so gib uns diese Gnade, Herr, dass in unserer Gemeinde kein Unfrieden gestiftet wird durch faule Leute, sondern dass wir fleißige, ehrliche, stille, ordentliche Arbeiter sind, die auch ein gutes Zeugnis sind in dieser Welt, um dir die Ehre zu geben in allem. Und wir beten diese Dinge in deinem kostbaren Namen. Amen.